Ja, ich möchte mit einer Frage an euch beginnen. Und zwar, was denkt ihr, ist der begehrteste Teil an euch? Lisi, Feli, was denkst du, was ist der begehrteste Teil an dir? Marvin, Markus, alle, die ihr hier sitzt. Ist das freundliche Wesen, das ihr beiden Mädels zum Beispiel habt? Oder bestimmte Fähigkeiten und Talente. Nein, ich denke es nicht. Aber was dann? Was ist der begehrteste Teil an dir? Die ganze Welt greift danach, bei jedem Einzelnen von uns, die wir hier sitzen, indem sie mit Reichtum und mit Ehre und mit Vergnügungen lockt, um genau das zu kriegen, was am begehrenswertesten an dir ist. Und auch Firmenchefs, die haben es schon lange gemerkt, dass es viel zu wenig ist, nur die Arbeitskraft von einem Angestellten zu kaufen. Markus, dein Chef, der will nicht nur deine Arbeitskraft kaufen, der will was viel, viel Wertvolleres, das du ihm zu geben hast. Und sie alle greifen nach diesem Teil, nach dieser Sache, um die es heute gehen soll. Und auch der Satan, der will es auch haben, der will es stehlen von dir. Und er sagt, er macht dir große Versprechungen. Er sagt, wenn du mir das gibst, diesen Teil von dir, dann soll dir alles gehören. So ein Versprechen macht er dir. Wenn du mich anbetest, dann soll dir alles gehören. Ich verspreche dir, du kriegst alles von mir. Du musst mich nur anbeten und dir dieses eine geben, das das Wertvollste ist, was du hast. Ja, und auch unser himmlischer Vater, der ruft inbrünstig: Mein Sohn, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Das ist ein Vers aus den Sprüchen, und zwar Sprüche Kapitel 23, Vers 26. Und das ist auch der eine Vers, über den ich heute gern mit euch nachdenken will. Sprüche 23, Vers 26. Mein Sohn, gib mir dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Ja, ich möchte in der Weise darüber nachdenken, dass ich die Frage stellen will, das Herz und die Liebe zum Herrn, wie hängt es zusammen? Mein Herz und die Liebe zum Herrn. Richard, verstehst du mich? Bin ich laut genug vom Sprechen oder soll ich lauter sprechen? Geht es so? Und das als weiteres, das Herz und der Dienst für den Herrn. Und warum ist so wichtig, ein ungeteiltes Herz zu haben? Soll eine Frage sein, der wir nachgehen wollen. Und wie wunderbar es ist, das Herz erfüllt zu haben vom Herrn. Ja, das Herz und die Liebe des Herrn oder die Liebe zum Herrn. Ist es eine eigenartige Sache, dass kein Mensch natürlicherweise bereit ist, dem sein Herz zu geben, der als einziger wirklich Anspruch drauf hätte? Der, der es geschaffen hat und der, nachdem er sich abgewandt hat von seinem Schöpfer und sich versklaven ließ, wieder freigekauft worden ist von seinem Herrn und erlöst worden ist. Ja, es ist irgendwie eine ganz sonderbare Sache, dass der Herr um unser Herz bietet. Wir sind seine Geschöpfe und sein Eigentum und er hätte das Recht und die Macht, einfach Besitz davon zu ergreifen und sich einfach das zu nehmen, was ihm gehört. Das wäre sein absolut gutes Recht, das zu tun. Und er hätte auch die Macht dazu. Und doch ist es so, dass er darum bittet: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und er wirbt um unser Herz. Er will es als freiwillige Gabe von uns haben. Und es hört sich so an wie ein Bräutigam, der um das Herz seiner Braut wirbt. Und es ist auch so, diese Beziehung zwischen Braut und Bräutigam ist auch die, die man sich da sehr gut vorstellen kann, wenn der Herr darum bittet: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Man kann sich keine echte Liebe zwischen Ehepartnern vorstellen, bei der nicht das ganze Herz beteiligt ist. Liebe ist Herzenssache, jeder Teenager weiß das. Wenn auch oft das dann so ist, dass im Teenageralter Herz und Gefühl manchmal gleichgesetzt werden. Aber doch weiß man irgendwie, bei einer Liebesbeziehung muss das Herz beteiligt sein. Wenn das Herz kalt ist bei einer Liebesbeziehung, dann ist es einfach eine wertlose Sache. Und daher kommt wahrscheinlich auch die Redewendung, ich habe mein Herz an jemanden verloren, weil man genau weiß, bei einer Liebesbeziehung, da gehört das Herz dazu. Und das Herz zu verlieren, das meint dann eben, ich habe es jemandem ganz gegeben. Aber der Herr, der sagt interessanterweise nicht, verliere dein Herz an mich, sondern er sagt, gib mir dein Herz. Und das macht doch deutlich, dass da nicht nur das Gefühl dran beteiligt sein kann, sondern es muss mein Verstand und besonders mein Wille dran beteiligt sein. Weil ich bin vor einer Entscheidung gestellt, wenn der Herr mich auffordert, gib mir dein Herz. Und so ist Liebe immer eine Sache des Herzens in dem Sinn, dass mein ganzes Wesen an einer Liebesbeziehung beteiligt sein muss. Im Buch Richter, da sagt die Delilah zu Simson, und sie sagt es zu Recht, auch wenn sie keine guten Absichten mit Simson hatte, in der Situation, als sie das gesagt hat, sie sagt zu ihm, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, wo doch dein Herz nicht mit mir ist? Sagt die zu ihm. Und sie hat recht. Eine Liebesbeziehung setzt voraus, dass jemand mein Herz zugewandt ist. Das muss sein. Und Herr Jesus, der dich und mich mit einer ganz herzlichen Liebe liebt, und zwar mit einer Liebe, die alle Vorstellungskraft übersteigt und die jeder von uns, der erfahren hat, dass er erlöst worden ist, auch ganz real sich ins Bewusstsein gebracht hat, dieser Herr ist für mich am Kreuz gestorben und hat sein Leben an meiner Stelle gelassen. Was für eine größere Liebe kann jemand unter Beweis stellen, als dass er sein Leben lässt? Nicht nur für Freunde, sondern für solche, die zu dem Zeitpunkt noch Feinde waren. Und wir wissen, dass das ist eine Liebe, die die ganze Vorstellungskraft, die ein Mensch aufbringen kann, völlig überragt. Und er kann doch zu Recht fragen, wie kannst du sagen, ich liebe dich, wo doch dein Herz nicht mit mir ist? Wenn meine Liebe zum Herrn wirklich da ist, dann muss mein ganzes Herz daran beteiligt sein. Mein Innerstes, mein ganzes Wesen muss daran beteiligt sein. Woran erkennt der Herr meine Liebe zu ihm? Und da möchte ich zum zweiten Punkt kommen, das Herz und der Dienst für den Herrn. Wie ist der Zusammenhang unseres Dienstes für den Herrn und unsere Liebe zum Herrn? Erkennt der Herr unsere Liebe daran, dass wir eifrig an allerlei christlichen Aktivitäten beteiligt sind? Zum Beispiel Gemeinde, Besuch regelmäßig, Bibelstundenbesuch, Vorträge, Freizeiten, Büchertisch, haben wir gehört, Missionsvorträge besuchen. Ist es das, wo der Herr unsere Liebe zu ihm erkennt? Oder erkennt er sie daran, dass wir überall mitarbeiten und beteiligt sind, wo es nur irgendwie geht? Jede Möglichkeit nehmen wir wahr, einen Dienst zu tun. Ist das die Sache, wo der Herr unsere Liebe zu ihm erkennt? Ich denke, Aktivität und Mitarbeit für sich genommen, die sagen noch gar nichts über meine Liebe zum Herrn aus. Manchmal neigt man dazu, einen direkten Zusammenhang herzustellen und beurteilt auch Menschen danach, wie aktiv sie unterwegs sind für den Herrn und sind dann dazu geneigt zu sagen, ja, so viel wie der für den Herrn tut, der muss ihn ja wirklich lieb haben. Aber es kann so sein, und ich wünsche mir und hoffe auch, dass es in allermeisten Fällen am besten immer so ist, dass jemand, der sehr viel für den Herrn tut, auch einer ist, der sehr viel Liebe für den Herrn hat und der sein ganzes Herz dem Herrn gegeben hat. Aber ein Maß dafür ist am Ende doch nicht, wie ich denke. Der Herr sagt, dass du sehr viel Christliches in Anführungszeichen tun kannst und es dennoch möglich ist, dass deine Liebe dabei fehlt. Der Paulus sagt es auch in Korinthern, ganz deutlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, oder wie es im Römer 12 dann steht, wenn ich meinen Leib darstelle als mein vernünftiger Gottesdienst, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und da wird deutlich, ja, es kann sein, dass ich sehr viel unterwegs bin für den Herrn und sehr viel tue, aber am Ende ist mein Herz nicht daran beteiligt. Und ich denke, dass man wirklich sagen kann, dass der Herr viel mehr daran interessiert ist, an dem, was wir sind, als an dem, was wir tun. Er sagt nicht, mein Sohn, gib mir deine Hände, damit ich durch dich große Taten vollbringe. Er sagt auch nicht, gib mir deine Zunge, damit ich durch dich der Welt das Evangelium predige, sondern er sagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Und warum ist es so? Weil das Herz, mein Innerstes, mein Wesen, da wo alle meine Wünsche, meine Sehnsüchte drin sind, weil das die treibende Kraft hinter all meinem Tun ist. Und genau da will der Herr, dass ich ihm das, mein Innerstes, mein Wünschen und mein Sehnen zur Verfügung stelle. Und wenn im Neuen Testament von unserem Wandel, von unserem Lebenswandel gesprochen wird, dann geht es immer in erster Linie um die innere Haltung, um das Herz und erst in zweiter Linie um die äußere Aktivität, die mit diesem Wandel verbunden ist. Gott will unser Herz, um darin die Früchte des Geistes hervorzubringen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind die wunderschönen Eigenschaften, die der Geist Gottes in dem Herzen hervorbringt, das dem Herrn Jesus gehört und das man ihm völlig zur Verfügung stellt. Und das ist was den Herrn so unendlich lobt, wenn das ein Teil von unserem Wesen ist. Diese wunderbaren Eigenschaften, die der Geist Gottes aus dem Inneren hervorbringt. Und der Herr hat auch niemals gefallen an frommen Aktivitäten, bei denen unser Herz nicht beteiligt ist dran. Und das bringt uns in Jesaja auch ganz, ganz deutlich in Erinnerung oder führt es uns vor Augen. Jesaja Kapitel 1, lesen wir gleich zu Beginn. Ich bringe sehr viele Bibelstellen. Ein paar bitte ich euch, dass ihr sie auf jeden Fall mit aufschlagt. Bei der ist es nicht unbedingt notwendig, weil es nur ein kurzes Zitat ist. Im Kapitel 1, Vers 13 steht, bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Aber hat der Herr nicht befohlen, Speisopfer zu bringen und Räucherwerk anzuzünden? Doch, er wünscht sich das. Aber er sagt, es ist ein Gräuel vor ihm. Und warum sagt er das? Ja, weil das Herz derer, die das bringen, nicht mit dem Herrn war. Und so ist es für ihn ein Gräuel. Das Gleiche, auch wenn wir heute keine Opfer in dem Sinn mehr bringen, wäre der Fall, wenn ich beispielsweise in der Gemeinde mit einer falschen Herzenshaltung bin oder am Brotbrechen teilnehmen, aber mein Herz nicht bei der Sache ist oder mein Herz sogar weg ist vom Herrn, kann der Herr genau die gleichen Gedanken haben, die er den Israeliten gegenüber gehabt hat und die er durch den Jesaja zum Ausdruck bringen lässt. Es ist mir ein Gräuel. Und der Herr Jesus sagt über sein Volk, in Matthäus Kapitel 15, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber was ist weit entfernt von mir? Ihr Herz. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Was ich nicht von Herzen tue, das ist für den Herr bestenfalls wertlos oder schlimmer noch, es kann ein Gräuel sein für den Herrn. Und wenn ich dem Herrn mein Herz gebe, dann habe ich ihm alles gegeben, was ich zu geben habe. Und wenn ich mein Herz zurückhalte, dann kann ich ihm alles andere geben und es ist dennoch nichts. Ich kann in sämtlicher Aktivität, in allen Dingen unterwegs sein und alles tun, was man sich noch vorstellen kann. Wenn ich mein Herz dabei nicht beim Herrn habe und es von ganzem Herzen tue, aus Liebe zum Herrn, dann ist es wertlos in den Augen Gottes. Man weiß es auch, gell, aus normalen irdischen Beziehungen auch. Das betrifft ja genauso Eltern-Kind-Beziehungen oder Mann-Frau-Beziehungen. Der Partner legt keinen großen Wert drauf, wenn ich der Marion einfach der Form halber zum Hochzeitstag ja, einen Strauß Blumen und ein bisschen lieblos noch auf den Tisch irgendwo hinstelle, dass halt meine Pflicht getan ist. Hey, die sagt, vergiss es, das will ich nicht. Das ist genau das Gleiche bei irdischen Beziehungen. Aber wenn es nur irgendeine Kleinigkeit ist, die von ganzem Herzen kommt, dann besitzt es Wert, diese Sache. Und dann legt der Herr Wert drauf, dass wenn wir ihm sein Herz geben, dass es ihm auch ungeteilt zur Verfügung gestellt wird. Der Herr wird niemals mit weniger zufrieden sein als mit unserem ganzen Herzen. Und das ist auch eine Sache, die schon eine ganz große Herausforderung ist in meinem Leben, ganz, ganz klar. Und das ist ein beständiger, täglicher Kampf, weil es eben so viele Quellen gibt, wo an meinem Herz ziehen. Ich gehe morgens zur Arbeit und dann fängt mein Chef an meinem Herz zu ziehen. Und der lockt mich nicht so wie früher, da war es noch einfach. Der hat einfach gesagt, du tust es jetzt. Wenn du es getan hast, dann kriegst du dein Geld. Und wenn nicht, dann ziehen wir dir was vom Gehalt ab, so auf die Art mit Leistungszulage und so. Das ist heute auch noch so, aber es wird viel, 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 viel geschickter gemacht. Der Herr, der Chef, der macht mir ganz attraktive Angebote und zerrt so an meinem Herz. Sagt Markus, also jetzt Markus sein Chef, das sagt Markus, du bist ziemlich gut. Ich möchte dir gerne mehr Verantwortung übergeben. Du tust eine Wahnsinnsarbeit. Und ohne dich, da läuft die Firma nicht mehr. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir so mittelfristig für dich eine Karriereschiene einplanen und dann in 1-2 Jahren denke ich, dass wir dich da zum Abteilungsleiter und zum Chef über die ganzen Auslandsniederlassungen machen können. Versteht ihr? So ganz, ganz verlockend werden da Angebote gemacht. Und überall zieht es an meinem Herz. Und ich muss mir jeden Tag die Frage stellen und mit dem Herrn drüber reden, Herr, ich weiß, du hast Anspruch auf mein Herz, dir gehört's. Ich möchte es dir auch geben. Zeig mir die Sachen, wo auch noch an meinem Herzen ziehen und hilf mir, das zu überwinden, in dem Wissen, dass du der Einzige bist, der ungeteilt mein Herz verdient hat. Wir sollen wirklich nicht davon träumen, dass es möglich ist, das Herz mit der Welt zu teilen. Ein Teil lebe ich mein Leben nach meinen Wünschen und Vorstellungen und dann gibt es noch einen anderen, vielleicht einen frommen Teil, der gehört an Gott. Gott verabscheut ein geteiltes Herz total. Und das kann man sich auch wieder leicht vorstellen. Stellt euch mal vor, ich würde mein Herz, das, was irdische Beziehungen angeht, meiner Frau gehört, eben was die Ehe angeht, ich würde es teilen mit jemand. Man kann sich da sehr gut vorstellen, dass das nicht denkbar ist, sowas. Es gibt so enge Beziehungen, dass es nicht möglich ist, überhaupt nur einen Gedanken dran zu verschwenden, dass man sein Herz, was so eine Beziehung angeht, teilen kann, dass es zwei Personen gehört. Das geht einfach nicht. Und so gehört mein Herz, weil es erkauft worden ist, weil ich erkauft worden bin zum Preis, der unvorstellbar hoch ist, hat der Herr Anspruch auf mein Herz. Und jetzt geht er her und zwingt mich nicht mal, sondern erwirbt mein Herz und sagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Was ist das für ein Herr? Stellt euch das mal vor. Ja, und dann will er es ganz haben und er verabscheut ein geteiltes Herz. Und wenn ich mein Herz einmal geteilt habe und es nicht mehr komplett dem Herrn zur Verfügung stelle, und dann wird es nach und nach, Stück um Stück sich vom Herrn abwenden. Das ist die Folge davon. Wenn ich anfange, ein Stück meines Herzens irgendwo anders dran zu hängen, dann wird es um sich greifen und mehr von meinem Herz beanspruchen und mehr beanspruchen und am Ende hat der Herr nichts mehr. Also ein Herz anfangen zu teilen, ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Sache. Und da schlagen wir uns mal 1. Könige Kapitel 11 auf. An wen denkt ihr, wenn ich jetzt 1. Könige sage und an ein geteiltes Herz denke? Saul? Ja? Nee. Salomo, genau. Ich glaube, der Saul hat kein geteiltes Herz gehabt. Er hat ein Herz gehabt, das nie wirklich im Herrn gehört hat. Aber der Salomo, der hat ein geteiltes Herz gehabt. 1. Könige, Kapitel 11. Zunächst mal den Vers 4. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Das ist die Diagnose, die der Herr da stellt, was das Herz Salomos angeht. Und dann lesen wir die Verse 9 und 10 noch. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt habe, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Stellt euch das mal vor. Der Herr sieht, dass dein Herz nicht ungeteilt mit ihm ist. Und im Falle Salomos war es so, dass er ihm zweimal persönlich erschienen ist. Deswegen hat ihn gesagt, Salomo, gib mir dein Herz ungeteilt. Der Herr erscheint dir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht persönlich, um dich aufzufordern, aber er fordert dich dennoch auf. Gib mir dein Herz ungeteilt. Und dann steht hier, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Und am Ende, Salomo hat, was diese Frauen und die Tatsache, dass sein Herz abgewandt worden ist, nie wirklich Buße getan, und am Ende ist sein Königreich zerbrochen in zwei Teile. Was ich sehr interessant finde, dass genau dieser Salomo in den Sprüchen geschrieben hat, einiges früher, hier ist die Rede davon, als Salomo alt geworden war, was für mich auch eine ganz deutliche Warnung ist, dass ein Besitz, den ich einmal hatte in Bezug auf meinen Glauben und in Bezug auf das, dass ich vielleicht jetzt sagen kann, mein Herz ist ungeteilt auf den Herrn gerichtet, ist nicht eine Sache, die ich ein für alle Mal habe, sondern ist ein tägliches Ringen um dieses eben ungeteilte Herz für den Herrn. Ja, der Salomo hat in Sprüche Kapitel 4, das dürft ihr auch mal gerne aufschlagen, Sprüche Kapitel 4, Vers 23 geschrieben. Ein wunderschöner Vers, den man sich ganz groß aufhängen kann, einrahmen kann. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz, der Ort, an dem das Wort Gottes bewahrt wird, das gilt es mehr als alles andere zu bewahren. Denn es ist die Ursache und die Quelle für all mein Handeln und mein Tun. Ja, die Begründung, in ihm, in dieser Quelle, in meinem Herzen entspringt mein Leben. Schlachter oder auch Luther übersetzen so, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und so wie die Quelle ist, so wird der Fluss sein, der daraus hervorgeht. Wenn meine Quelle rein ist, sozusagen, dann wird auch der Fluss, das was daraus hervorgeht aus der Quelle, entsprechend rein sein. Wenn irgendwie Gift in meinem Herzen drin ist, böse Gedanken, Bitterkeit, dann wird es Einfluss auf mein ganzes Leben haben, weil aus dem Herzen, aus der Quelle, fließt dann der Fluss hervor, mein Leben hervor und so wie die Quelle ist, so wird der Fluss sein. Wie das Herz ist, so wird mein Denken, mein Reden und mein Tun sein. Man kann ganz einfach selber prüfen, ob das stimmt, was der Herr im Matthäusevangelium sagt, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ich brauche bloß mal mir ganz bewusst über eine Woche überlegen, was sind denn die Hauptthemen, die ich, wenn ich mit irgendjemandem zusammentreffe, die ich daheim am Tisch bespreche, die ich bei der Arbeit als Hauptthemen habe. Was sind die Dinge, über die ich rede? Was sind meine Hauptthemen? Wenn ich irgendwo hinkomme, mit jemandem zusammenkomme, mit Geschwistern oder sonst irgendwas, was ist das, was mich bewegt? Dann werde ich sehen, davon, wo mein Herz voll ist, das wird auch dazu führen, worüber ich mich die ganze Zeit unterhalte. Ist das Normale, dass ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, insbesondere mit Geschwistern im Jugendkreis oder in der Gemeinde, und man hat dann in der Pause Zeit zu reden, dass da geistliche Themen eine Rolle spielen? Dass da darum geht, dass eine Bekannte, die 40 Jahre alt ist, eine 2,5-jährige Tochter hat und jetzt im Sterben liegt, einen Herrn noch nicht kennt? Und man sich überlegt, wie kann ich das machen, dass ich sie jetzt auf der Station im Krankenhaus, wo sie im Sterbezimmer liegt, nochmal Besuch, um ihr das, was sie vor Jahren im evangelistischen Hauskreis gehört hat, um ihr das nochmal deutlich vor Augen zu führen. Ob sie es ergriffen hat, das Heil im Herrn. Sind es Dinge, die mich bewegen, oder ist mein Haus, wo ich Handwerker jetzt brauche, weil es wieder irgendwie, keine Ahnung, oder neues Haus, das ich baue, oder der Urlaub, oder all die Dinge, die am Ende bedeutungslos sind. Ich sage nicht, dass man nie über solche Dinge redet, aber im Grunde genommen ist es ein Prüfstein, wenn ich alles, was mich bewegt, irgendwie daran mal messe, worüber ich rede. Es hängt irgendwie zusammen. Wenn nie geistliche Themen eine Rolle spielen in meinen Gesprächen, dann kann ich ganz schwer davon ausgehen, dass mein Herz erfüllt ist vom Herrn und von dem, was wirklich wesentlich ist. Das ist einfach so. Das Herz ist der Aufbewahrungsort von Gottes Wort und die Quelle all dessen, was unser Denken, unser Reden, unser Sehen und unser Tun betrifft. Und der David sagt im Psalm 119, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Damit ich nicht gegen dich sündige. Auch das ist eine Sache, die vom Herzen ausgeht. Wenn ich anfange, schlecht über einen von euch zu reden, dann hat die Sünde nicht damit ihren Anfang gehabt, wo ich begonnen habe, schlecht zu reden, sondern sie hat ihren Ursprung in meinem Herzen gehabt und das unter Umständen schon eine ganze Zeit lang früher. Es beginnt irgendwann im Herzen, dass irgendwie eine Bitterkeit sich bildet, die dann als Folge davon dazu führt, dass ich schlecht reden beginne. Oder wenn ich anfange, nicht mehr regelmäßig in Gottes Wort zu lesen oder immer seltener in die Gemeinde zu kommen, ja, dann ist diese Handlungsweise eine Herzenshaltungsveränderung vorausgegangen. Das ist nicht eine schlagartige Sache, dass sie jetzt am Sonntag aufstehen und sagen, nee, heute gehe ich nicht in die Gemeinde. Da geht viel, viel voraus. Über längere Zeit im Herzen beginnt so eine Sache. Die Ursache von meinem Handeln ist immer das Herz und die Wirkung, die sind dann mein Denken, mein Reden und mein Tun. Und nie umgekehrt. Es beginnt nicht damit, dass ich was tue und davon wird mein Herz dann beeinflusst, sondern erst wird das Herz verändert in seiner Denkweise und in dem, was da drin vorgeht. Und das hat ein Ergebnis auf mein Handeln, auf mein Reden. Und das heißt gleichzeitig auch, wenn sich in meinem Denken oder in meinem Reden oder in meinem Tun was verändern soll, dann muss es im Herz beginnen. Alles andere ist völlig aussichtslos. Das heißt, es reicht nicht, dass ich zum Beispiel meinen Mund irgendwie zuklebe, ein Pflaster drüber mache, um nicht schlecht über jemanden zu reden oder mich irgendwie widerwillig zur Gemeinde schleppe, sondern ich muss an der Quelle ansetzen, nämlich an meinem Herzen. Da muss ich was verändern, an dem Ort, wo die Motive meines Handelns liegen und alles andere wäre völlig ohne Aussicht auf Erfolg, wenn es nicht im Herzen losgeht, diese Veränderung. Wenn eine Abkehr von Gott vorliegt, dann hat sie immer im Herz begonnen. Beim Salomo war das nicht anders. Im Herzen hat die Veränderung begonnen, dass er sich anderen Göttern zugeneigt hat. Und dann hat er es in der Tat auch getan und umgesetzt. Das Erste, was sich abkehrt, ist das Herz. Das Erste, was sich von Gott abkehrt, ist das Herz. Und ebenso muss auch das Herz das Erste sein, das sich wieder Gott zuwendet. Und dann wird sich in der Folge auch mein Handeln und mein Tun wieder Gott zuwenden und ihm dann auch wohlgefällig sein. Ja, und dann ist auch so, und das muss man sich bewusst sein, dass der Satan auch ganz genau weiß, was für Folgen das ein geteiltes Herz hat. Und deshalb ist er bereits zufrieden, wenn er nur Einfluss auf einen Teil, auf einen kleinen Teil unseres Herzens gewinnen kann. Das reicht ihm schon völlig, weil er genau weiß, was die Folge davon ist. Wenn er einen Teil meines Herzens hat, sozusagen einen Brückenkopf schlagen kann in meinem Herzen, dann hat er die Loyalität meinem Herrn gegenüber in Frage gestellt und letzten Endes begonnen zu zerstören. Mit allen Folgen, die das für meine persönliche Beziehung zum Herrn hat. Der Herr fragt nach meinem Herzen. Und wenn ich mich weigere, es ihm ganz zu geben, dann öffne ich ganz automatisch der Welt und im Satan Tür und Tor. Und das schon bevor die überhaupt anfangen anzuklopfen. In dem Moment, wo ich anfange, mein Herz zu teilen und nicht mehr dem Herrn ausschließlich zur Verfügung zu stellen, beginnt dieser Prozess, der fortschreitet und am Ende damit endet, dass eben mein Herz gar nicht mehr dem Herrn gehört. Und was ist die einzige Alternative? Ein ganz vom Herrn erfülltes Herz. Und die ganz große Frage ist, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass mein Herz vom Herrn erfüllt wird? Ja, ich kann nichts anderes tun, als diesen Herrn mehr und mehr kennenzulernen. Ich muss sehen, was für eine wunderbare Person er ist. Ich muss ihn in seinem Wort suchen und ihn dort erkennen, wie er ist, damit ich verstehe, wie weit er gegangen ist, um mich von einer ewigen Verdammnis zu retten. Das ist der einzige Weg. Und da fällt es einem ja so leicht, gell? Wenn ich sicherstellen will, dass mein Herz ungeteilt meinem Ehepartner gehört, was jetzt diese irdischen Beziehungen angeht, also nicht in dem Maß, dass ich mich entscheide, jetzt entweder das gehört meinem Ehepartner oder dem Herrn, in dem Moment, wo ich mein Herz ungeteilt dem Herrn zur Verfügung stelle, werden alle anderen Beziehungen in dem Maß dann wunderbar sein, wie man es sich nur vorstellen kann. Ein ungeteiltes Herz mit dem Herrn bedeutet beste nur denkbare Beziehungen zu allen Menschen um mich herum. Das hat es zur Folge. Und bei irdischen Beziehungen ist einem klar, wenn ich eine Beziehung zu jemandem ganz, ganz gut haben will, dann hilft mir es nur, dass ich mich mit dieser Person treffe, Gemeinschaft suche, einfach mit dieser Person beschäftige. Ihr wisst, wenn ihr Freundinnen habt, ja, die Freundin, die wird einem nur wertvoller und wertvoller, wenn man sich mit ihr trifft und besser kennenlernt und rausfindet, wie treu sie ist, wie sie zu einem hält in der Schule, wenn alle einem auslachen, keine Ahnung, oder wenn die Lehrerin einem falsch beschuldigt, was es alle für Möglichkeiten gibt. Und die Freundin wird wertvoller und wertvoller, je besser du sie kennenlernst. Und so ist beim Herrn auch. Und es ist so wichtig, danach zu streben, den Herrn in seinem Wort kennenzulernen, dass man sein Wesen studiert in der Schrift. Und ich möchte mal eine Stelle aus dem Philipperbrief noch lesen, weil der Paulus das so wunderbar zum Ausdruck bringt den Philippern gegenüber, wie er den Herrn sucht. Philipper Kapitel 3. Ab Vers 7 fange ich mal an zu lesen. Philipper Kapitel 3, ab Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Guck dir mal, wie dieser Paulus den Herrn Jesus sucht. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da hören wir von einem Mann, der mit all seinem Wesen, mit seiner ganzen Kraft nach dem Herrn Jesus sucht. Und er sagt, alles andere, was ich jemals in meinem Leben besessen habe, achte ich für Dreck gegenüber dem, dass ich jetzt den Herrn Jesus kenne und immer mehr erkenne. Und überlegt euch mal, aus was für einer Situation das Der Paulus kam, gell? Er war ein Schriftgelehrter, er hat das Alte Testament so gut gekonnt. Ich gehe davon aus, dass er wirklich viele, viele Dinge auswendig konnte. Und ich denke auch nicht, dass das unser Bestreben sein sollte, die Bibel einfach nur zu kennen. Das hat der Paulus auch getan. Aber was ihm jetzt wertvoll ist, ist das, dass er Herrn Jesus in der Bibel gefunden hat und sein Wesen. Was er in der Bibel gefunden hat, im Alten Testament zunächst mal. Und das Neue ist jetzt erst geschrieben worden. Und wir haben jetzt durch das, was der Paulus über den Herrn Jesus schreibt, haben wir so wunderbar die Möglichkeit, das Wesen vom Herrn besser und besser kennenzulernen. Ja, oder auch in ganz praktischen Dingen, am Gedächtnismahl teilzunehmen, am Abendmahl, ist eine sehr gute Möglichkeit, den Herrn besser kennenzulernen, indem ich eine Stunde lang sonntags meine Gedanken auf den Herrn Jesus richte und sein herrliches Wesen anschaue und seine alle Erkenntnis übersteigende Liebe, die er hat, ja, indem er mir nachgegangen ist und mich erlöst hat. Ja, hier solltet ihr eigentlich sehr genau kennen, ein schönes Heft mitgebracht. Es ist ein junger Mann aus euren Reihen. Hat mir das geschenkt und ich muss sagen, hey, was für eine Freude, wenn jemand schon jung das als das Wertvollste erachtet, was man im Menschen sagen kann, hinschauend auf Jesus. Ich hoffe, ihr kennt es alle und habt es mal gelesen. Ein wunderbares kleines Büchlein, wo alles, was wesentlich ist im Leben von einem Menschen in Bezug auf das, dass er sein Herz auf den einen ausrichtet, der alles in seinem Leben ist, wo alles ja, in ganz knappen, wenigen Abschnitten beschrieben steht, worauf es ankommt. Ja, in dem Maß, in dem wir einen Herrn erkennen, werde man auch Gefallen an seine Wege finden. Und das ist auch ein ganz interessanter Zusammenhang. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Ihm wollen wir unser Herz geben, jeden Tag aufs Neue, weil er es wert ist, weil er mein Leben losgekauft hat und von dem befreit hat, was mich in die ewige Finsternis gebracht hätte. Er ist auch der, der alle meine wahren Bedürfnisse kennt und stillen will. Alle meine Sehnsüchte. Hast du eine Sehnsucht in deinem Herzen? Ja, komm zum Herrn, er wird sie dir stillen und diese Sehnsucht befriedigen. Und er kann dir Zufriedenheit und tiefen Frieden auch geben unter allen Umständen. Ein Frieden, der in der Welt für unmöglich gehalten wird. Wenn du Sorgen hast, bring sie ihm und der Herr wird dein Herz mit Friede erfüllen. Und wenn wir dann im Herrn Jesus unsere Freude finden, dann geschieht was ganz, ganz Eigentümliches. Und das ist auch irgendwie ein Wunder, das man gar nicht so recht erklären kann, das auch kein Mensch versteht, der den Herrn nicht kennt. Und dieses Wunder, das steht im Psalm 37, Vers 4. Wenn ihr das abschließend nochmal aufschlagen wollt, Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben. Was heißt es jetzt? Was sein Herz begehrt? Nein, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und das ist für mich einfach nur gewaltig, was da steht. Wenn ich meine Lust am Herrn habe und ihm mein ungeteiltes Herz gebe, wie es er verdient hat, was wird er dann tun? Er wird mir geben, was mein Herz begehrt. Du verschenkst dein Herz an ihn und damit alles, was du zu geben hast. Und du findest ein erfülltes Leben und damit alles, was du suchst. Das ist das, was hier steht. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und mir selber auch. Das ehrt den Herrn über die Maßen, wenn man Freude in ihm findet und wenn wir ihm unser Herz geben.